Ich war 14 Jahre alt, als ich Schiedsrichter wurde, und man wächst Schritt für Schritt mit dieser Aufgabe, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und vor allen Dingen, wenn man sich nicht aus der Bahn bringen lässt durch diesen Gegenwind, durch die Kritik. Wenn man dann auch lernt, dass es viele Menschen auf einem Weg gibt, die einem auch sehr viel beibringen können, wenn man Augen und Ohren offen hält.
Stellt euch vor, ihr steht mitten in einem pulsierenden Stadion, umgeben von tausenden jubelnden Fans. Es tobt das Champions League-Finale. AC Mailand gegen FC Liverpool. Und ihr habt die Verantwortung, es als Schiedsrichter zu pfeifen. Genau das hat mein heutiger Gast Herbert Fandl entschieden. Wahnsinn, oder? Doch das ist nur die Hälfte seiner Welt. Stellt euch nun vor, ihr seid in einer ruhigen Musikschule in Bitburg, umgeben von den harmonischen Tönen eines Klaviers und der friedlichen Stille der Eifel. Dies ist das außergewöhnliche Doppelleben meines heutigen Gastes, heute im Eifel-Podcast Herbert Fandl. Mein Name ist Julia Kunze, viel Spaß beim Zuhören.
Herr Fandl, es ist mega schön, dass ich hier bin, dass das geklappt hat. Stellen Sie sich doch gerade mal vor.
Ja, Herbert Fandl, 59 Jahre alt, 2 Kinder, verheiratet, lebe jetzt in Kilburg, komme aus dem Neuerburger Land, aus dem kleinen Ort Rußdorf in der Gemeinde Utscheid und bin bekennender Eifler, der gern hier wohnt und gern hier lebt und bin hier seit vielen Jahren Kulturamtsleiter in der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.
Sie haben eine wahnsinnig interessante Karriere hinter sich, denn Sie waren wahrscheinlich einer der Top-Schiedsrichter in Deutschland. Wenn nicht, weltweit.
Ja, gut, man sagt so, das stimmt. Ich bin ein paar Jahre recht hoch geflogen im Fußballgeschäft, auch international, und habe schon eine Karriere gehabt, das kann ich gerne einräumen. Aber der Aufwand war hoch und das Ergebnis war letztendlich sehr zufriedenstellend. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das so gemacht habe, ja.
Wie ist das denn gekommen? Also Kindheit und Jugend in der Eifel, und wie hat das Ihre Karriere beeinflusst?
Der Fußball war zu meiner Zeit als Kind somit das Einzige, was man so in der Gemeinschaft machen konnte. Deshalb, alle Kinder haben im Prinzip Fußball gespielt, irgendwo, wenn es auf der Straße war oder auf der Dorfwiese und man ist in den Sportverein gegangen. Das war Lebensmittelpunkt auch für mich und auch für meine Familie. Meine 3 Brüder haben alle Fußball gespielt. Meine Eltern hingen am Fußball, weil mein Vater war viele Jahre Geschäftsführer. Deshalb war das völlig natürlich, dass ich fußballaffin sein werde, und so ist es auch gekommen und das hat mich auch nie mehr losgelassen.
Haben Sie denn zuerst gespielt oder waren Sie sofort Schiedsrichter?
Nein, ich habe erst gespielt und habe auch gespielt bis 21 Jahre, bis es dann eben nicht mehr zusammenging, bis die Karriere als Schiedsrichter doch Überhand nahm und so viel Zeit in Anspruch nahm, dass ein vernünftiges Trainieren und dann auch ein Spielen am Wochenende für mich eigentlich unmöglich wurde.
Wie wird man denn Schiedsrichter? Also beim Fußball hat man ja eine ziemlich genaue Vorstellung, das wird ja viel darüber berichtet, aber bei Schiedsrichter? Weiß ich gar nicht.
Ich wurde Schiedsrichter, weil der Verein Schiedsrichter benötigt hat. Mein Vater war Geschäftsführer und irgendwann hat er gesagt, Herbert, du wirst Schiedsrichter. Das war die unspannende Entwicklung des Ganzen. Mein älterer Bruder war schon Schiedsrichter. Ich war dann der 2. im Prinzip. Damit habe ich den Verein am Leben erhalten. Auf der einen Seite, aber ich lernte sehr schnell etwas kennen, was mich faszinierte und von dem ich bis heute nicht loslassen kann.
Das Schiedsrichter?
Ja.
Was fasziniert Sie daran so?
Weil die Herausforderungen für einen Schiedsrichter auf allen Ebenen außergewöhnlich sind. Und wenn man einen Hang oder eine Neigung dazu hat, Verantwortung zu übernehmen und auch Herausforderungen zu bestehen, dann ist das exakt das Amt, was Außergewöhnliches bietet.
Was sind die Herausforderungen, dass man mit Gegenwind umgehen muss?
Mit Druck, mit Protest, mit Kritik. Wer ist heutzutage noch so einfach bereit, sich Kritik auszusetzen? Wenn Sie Schiedsrichter sind, müssen Sie es ständig. Sie leben nur mit Kritik. Sie beginnen ihre Aufgabe sehr sorgfältig und es vergeht kaum Zeit und schon stehen sie mitten in einem Wust von Kritik, weil sie mit jeder Entscheidung auch immer einer Partei auf die Füße treten. Es gibt keine Entscheidung, die von allen zu 100% bejubelt wird.
Wie sind Sie damit umgegangen?
mir hat das Freude bereitet, zu versuchen, es so gut wie möglich hinzubekommen. Aha. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass man eine gewisse Zufriedenheit eigentlich nahezu nicht erlangen kann. Aber dieses Ziel, dann doch irgendwann mal nach einem Spiel zufrieden zu sein und auch zu merken in der Reaktion, in den Augen der Spieler und der Vereinsverantwortlichen, dass ich meine Aufgabe gut mache, auch als junger Mensch, vor allem als junger Mensch, das war mir viel wert.
Ja, das stimmt. Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber Sie haben total recht. Also man versucht sich dem eigentlich zu entziehen, ne? Also es ist ja kein Wert, dass jemand Kritik aushalten kann.
Ja, und man will es auch nicht mehr,
ja,
weil die Gesellschaft sich so weit verändert hat, dass die wirklich guten Leute aus meiner Sicht Verantwortung und Spitzenpositionen sogar scheuen, weil sie es erstens nicht notwendig haben und zweitens auch nicht einsehen, sich so anpöbeln und kritisieren zu lassen, wie das in großen Teilen in unserer Gesellschaft heute der Fall ist. Deshalb sind viele Führungspositionen auch zweitklassig besetzt.
Ja, eine harte Aussage.
Ja, aber das ist eine Erkenntnis, die ich gewinne, weil ich viel im Fußball, auch in führenden Gremien unterwegs immer noch bin. Und schon merke, dass da auch ein Qualitätsverlust in den Führungsetagen stattfindet, weil eben die Menschen, die geeignet wären, dazu es sich nicht mehr antun.
Ja, Wahnsinn. Und das ist vielleicht die eine Seite des Drucks. Ich habe mich auch gefragt, oder beziehungsweise, ich muss anders anfangen. Ich habe meinen Mann gefragt, er soll mir helfen, gute Schiedsrichterfragen zu stellen. Er hat gesagt, wie Sie da mit der Herausforderung umgegangen sind, dass Sie quasi ja theoretisch auch durch eine Entscheidung auch ein Spiel entscheiden können. Also Sie haben ja wirklich eine wahnsinnige Verantwortung gehabt.
Ja, aber das macht auch diese Besonderheit der Aufgabe aus. Und zunächst einmal die Verantwortung über Sieg und Niederlage, Auf- und Abstieg. Deshalb auch die Verantwortung Menschen gegenüber, vorbereitet zu sein, auf den Punkt präzise zu sein, auch ein Stück weit berechenbar, auf der anderen Seite auch konsequent und vor allen Dingen einheitlich. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das Wort Balance bekommt eine ganz neue Dynamik und eine ganz neue Bedeutung in der Schiedsrichterei, weil sie lernen müssen, sie haben eine eigene Firma, aber es sind zwei unterschiedliche Parteien in dieser Firma. Also müssen sie versuchen, eine Balance zu finden. Das war die große Aufgabe. Und als erfahrenerer, älterer Schiedsrichter, ältere Führungsperson, konnte man das deutlich eher bewerkstelligen als noch als junger Mensch.
Wie haben Sie das gelernt?
Schritt für Schritt. Sie wachsen hinein. Ich war 14 Jahre alt, als ich Schiedsrichter wurde. Und man wächst Schritt für Schritt mit dieser Aufgabe, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Und vor allen Dingen, wenn man sich nicht aus der Bahn bringen lässt durch diesen Gegenwind, durch die Kritik. Wenn man dann auch lernt, dass es viele Menschen auf einem Weg gibt, die einem auch sehr viel beibringen können. Wenn man Augen und Ohren offen hält. Also es ist ein Prozess, den ich nicht missen möchte in meinem Leben und der einem viele positive Dinge auch zuführt.
Und dann irgendwann, also Sie sind dann immer weiter aufgestiegen. Also zuerst war es in Ihrem Heimatort und dann haben Sie auch Bundesligaspiele gepfiffen. Und dann?
Ja, dann war auch international der Bär los plötzlich. Dann ist es die Champions League, ist Anfang der 2000er Jahre hinzugekommen. Ja, und dann gab es so, ich sag mal, ab 2003, 2004 war ich sicherlich mit in der führenden Position in Europa. Und gegen Ende meiner Karriere wurde ich einmal zum zweitbesten Schiedsrichter der Welt gewählt. Also das war so meine Karriere und damit bin ich sehr zufrieden. Das Champions-League-Endspiel 2007, das UEFA-Cup-Endspiel 2006 und auch zweimal das deutsche Pokal-Endspiel, das waren schon schöne Bestätigungen.
Ja, aber wie kommt man denn dann in diese Position? Also gibt es ja Leute, die gucken.
Ja.
Ja, okay.
Ja, es gibt einen Führungskreis von ehemaligen internationalen Schiedsrichtern, die sich die Spiele anschauen, die eine Expertise erstellen über Leistungsfähigkeit und so weiter, über die Leistung während des Spiels. Da gibt's dann immer noch die Kritik, es ist nicht objektiv genug, aber das hat mich nie gestört. Ich meine, dass sich Leistung durchsetzt und auch Qualität durchsetzt, weil es ein großer Kreis von Menschen war, die sich das angesehen haben.
Wahnsinn. Gibt's so Situationen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind von diesen spannenden Spielen, die Sie da gepfiffen haben?
Eine Menge.
Ja.
Da reicht die Zeit nicht, aber es gibt sicherlich ein paar Momente, die besonders problematisch waren, die man auch nicht so schnell vergisst. Trotzdem überwiegt ja das Positive. Der Spielabbruch 2007 beim Spiel Dänemark gegen Schweden war sicherlich sehr besonders, weil es wenige Sekunden vor Spielschluss passierte. aber auch das Champions-League-Endspiel, so die ersten Minuten, in denen einem klar wurde, selbst als erfahrener Schiedsrichter, welche Verantwortung man da trägt. Und dass das doch ein Weg sein kann, der einen bei einer missglückten Leistung auch privat und persönlich doch umwerfen kann und für ein Leben auch bestimmend sein kann.
Ja, ist das so?
Das ist so, ja.
Weil dann wegen
des Gegenwinds. Fußball nimmt Einfluss auf das persönliche Leben eines Spitzenschiedsrichters. Es gibt genügend Beispiele mit Fehlentscheidungen in großen Spielen, im Prinzip auch weit in ihr Privatleben hinein Probleme hatten und sich schützen lassen mussten und so weiter. Das ist unsere Gesellschaft und das ist nicht zu ändern. Wenn Sie die Verantwortung tragen in diesem Millionengeschäft Fußball, müssen Sie auch sich darüber im Klaren sein, dass es auch ein Stück weit gefährlich sein könnte.
Wie haben Sie das geschafft? Weil Sie wirken auch so wirklich ganz in sich.
Ja, das ist jetzt, kann ich gut reden.
Ja, ja.
Ich bin jetzt dahinter und habe einen Überblick und bin relaxed genug und habe die Erfahrung auch. Erfahrung ist der größte Wert für Führungstätigkeit. Er wird zur Seite geschoben, vielfach in bestimmten Bereichen, weil natürlich die Dynamik und das Neue und die Energie der Jugend einen starken Wert darstellt für bestimmte Bereiche. Aber man darf die Erfahrung nicht ganz vernachlässigen. Sie ist wichtig, um diese Balance zu halten in wichtigen Momenten, um Verantwortung zu tragen und auch nervlich in der Lage zu sein, eine Übersicht zu behalten. Dafür brauchen Sie Erfahrung.
Ich habe mich gefragt, kennen Sie Hermann Simon?
Ja.
Ja, ja, Sie sind bestimmt auch bei den Kindern der, ja, klar. Weil er immer sagt, die Eifler haben was ganz Bodenständiges.
Ja.
Und was sie einfach so auch mitnehmen.
Ja, dann, da hat er vollkommen recht.
Ja.
Dieses zurückhaltend Bodenständige ist das, was so ein letzter Anker sein kann in Krisensituationen, in denen man von jetzt auf gleich eine ganz wichtige Entscheidung treffen muss auf dem Fußballfeld. Und ich habe das auch am eigenen Leib erfahren, insbesondere in diesem Spiel in Dänemark, wo ich einen Moment brauchte, dann aber wusste, und den Weg gehe ich jetzt, und einen Notausgang fand. Ja,
ja, Sie haben das Spiel abgebrochen.
Ja. Auch als Zeichen für alle meine Kollegen in den unteren Klassen, um klarzumachen, wer die Autorität eines Schiedsrichters in den Dreck zieht, zieht die Autorität der gesamten Zunft im Prinzip in den Dreck. Und das ist keine individuelle Entscheidung, die ich als Herbert Pfandl jetzt für mich treffe. Es wäre leicht gewesen, noch 30 Sekunden dran zu hängen. Aber nein, ich dachte, das Signal insgesamt ist wichtiger und hat mehr Bedeutung. Mhm. Und so war es auch.
Und da sind Sie auch ein bisschen stolz drauf.
Na, stolz ist das falsche Wort. Das war keine besonders angenehme Situation im Nachhinein. Ich würde sagen, ich bin froh darüber, dass ich es nicht fortgesetzt habe, sondern dass ich es abgebrochen habe, ja.
Dann haben Sie noch eine zweite große Leidenschaft in Ihrem Leben, was ich auch total verrückt finde.
Ja, ja, gut.
Denn wir sitzen hier in Ihrem Büro als Leiter der Musikschule und Sie waren auch ein renommierter Konzertpianist, so wie ich gelesen habe.
Ja, den Weg wollte ich zunächst gehen. Musik spielt eine ebenso große Rolle wie der Fußball in meinem Leben. Das ist auch so in der Familie gewachsen. Alle vier Söhne haben Klavier gespielt. Meine Mutter war eine exzellente Sopransängerin bei uns im Chor. Mein Vater war Vorsitzender des Kirchenchores. Also das ist zusammen so gewachsen. Und Musik spielte und spielt eine sehr große Rolle. In Teilen, bevor ich 21 Jahre alt war, sogar deutlich größer als der Fußball. Das hat sich dann aber ausgetauscht, weil die Karriere im Fußball doch dann stärker an Zugkraft gewann.
Gibt es da irgendwelche Parallelen, die Sie ziehen können?
Ja, eine Menge. Auch wenn man Musik so betreibt, wie ich das gemacht habe. Ich habe ja nicht nur Kammermusik und für mich selbst Musik betrieben, sondern ich habe auf die Bühne gewollt. Ich war jemand, der geübt hat und trainiert hat, um es zu einer gewissen Qualität zu schaffen, aber nicht für das stille Kämmerlein, sondern interessant fand ich raus.
Die Herausforderung, ja.
Genau, die Bühne, Säle, Wettbewerbe, das fand ich interessant. Da zu bestehen und auch die Herausforderung zu bestehen, das war für mich interessant. Und das wurde nur noch gekickt durch den Fußball später.
Sie mögen die Herausforderung?
Ja.
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 Und was ist heute Ihre Herausforderung?
Das Ganze wieder nach unten abzuwickeln. Und in aller Ruhe den Dingen sehr gelassen gegenüberzustehen, mich nicht mehr in beiden Bereichen einfach in den Mittelpunkt zu stellen, sondern daneben, falls junge Menschen da sind, die Wert darauf legen, dass ich ihnen weiterhelfe. Und ich sehe es in beiden Bereichen, insbesondere auch im Fußball, dass es international und national aufstrebende Schiedsrichter gibt, die immer noch gerne mit mir einen Meinungsaustausch haben. Und deshalb bin ich auch in den verschiedenen Institutionen noch vertreten.
Sie sind da ganz engagiert auch.
Ja. Ja.
Ich habe aufgeschrieben, gibt es besondere Fähigkeiten und Eigenschaften, die Ihnen in beiden Bereichen geholfen haben?
Ein gewisser Mut, denke ich. Ich war immer schon keiner der Ängstlichen, sorgte auch als junger Mensch recht mutig und couragiert. Wenn ich von etwas überzeugt war, war es mir auch relativ egal, ob es Erwachsene waren, die sich mir in den Weg stellten. Ich bin meinen Weg dann recht konsequent gegangen und das habe ich eigentlich in allen Bereichen in meinem Leben getan, wobei ich in den letzten Jahren, vielleicht 10, 15, 20 Jahren, dann auch erkannt habe, dass man auch eine Antenne behalten muss, um auch schon mal etwas mehr Vorsicht walten zu lassen.
Sie haben auch Musik studiert.
Klavier.
Ja. Ist das so, also das hat mein Mann mir gesagt, dass Schiedsrichter häufig auch studierte Leute sind?
In der überwiegende Zahl mit Sicherheit.
Ja.
90% aufwärts.
Womit hat das was zu tun?
Weil Schiedsrichterei eine Führungsaufgabe ist, insbesondere in den oberen Klassen. Es ist eine Führungsaufgabe. Sie müssen mit Menschen umgehen. Sie müssen Entscheidungen treffen für ihre eigene Firma während der 90 Minuten. Und alle Parameter, die ein Direktor, die Amtschefin hat, der Leiter eines mittelständischen Unternehmens, treffen auf einen Schiedsrichter zu. In besonderem Maße.
Eigentlich sind Sie Führungsperson von Kind an. Ja, interessant. Sie hätten ja auch einfach Konzertpianist bleiben können, aber nein, Sie sind dann in die Musikschule gegangen und haben ja auch Verantwortung übernommen.
Ja, aber das lag auch daran, weil ich das andere nicht mehr bedienen konnte. Ich war einfach nicht mehr gut genug. Ich hatte nicht mehr Zeit genug zum Üben und die 6, 7, 8 Stunden, die ich vorher geübt habe, das ging einfach nicht mehr. Und dann war mein Ehrgeiz auch wieder zu groß, um zu sagen, ich mache es dann eben etwas mittelmäßiger, sondern ich merkte, da schwimmen mir die Fälle davon, das kann ich so nicht mehr machen, nicht mehr bedienen, aber ich kann auch nicht von der Musik lassen und habe mich dann hier im Eifelkreis auch angeboten, hier zu bleiben, hier in der Musikschule und bin sehr froh darüber, dass hier auch viele Menschen gesagt haben, okay, dann bleib hier in unserer Musikschule. Ich bin mit 7 Jahren in die Musikschule gekommen als Schüler, wurde dann Lehrer mit 18, quasi über meine Studentenzeit, bin dann sehr schnell stellvertretender Leiter geworden und seit 99 jetzt Schulleiter.
Wie ist das, Schulleiter von der Musikschule zu sein? Was sind da so Ihre Aufgaben?
In der ersten Linie ist es die Unterrichtsgestaltung, die organisiert sein will. Wir haben doch deutlich über 1000 Schüler, sind zwar etwas kleiner geworden jetzt in Corona-Zeiten, aber doch immer noch deutlich über 1000 Schüler. Und in guten Zeiten hatten wir auch schon mal an die 100 Lehrer. Jetzt sind wir noch mit 50 Kolleginnen und Kollegen im Unterrichtsgefüge. Das alles zu organisieren und ein Stück weit auch in die Wege zu leiten, Tag für Tag, das ist schon eine Aufgabe an sich. Es wird uns erleichtert durch die zunehmende Digitalisierung. Das heißt, der direkte Kontakt mit den Familien, mit der Kundschaft generell, ist jetzt auf einer anderen Ebene, ist deutlich schneller und besser handelbar, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Aber das sind im Prinzip die Herausforderungen, auch die Ziele zu bestimmen für unser Kollegium, Veranstaltungen zu organisieren und ins Leben zu rufen, damit die Musikschule eine Außenwirkung hat und so weiter.
Es ist interessant, dass Sie sagen, dass es leichter durch die Digitalisierung geworden ist. Ja, das würde auch nicht jeder sagen.
Es ist leichter, weil wir viel Zeit dadurch sparen. Und nach wie vor jede Familie, jede Mutter, jeder Vater hat die Möglichkeit, auch direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Und wenn das nicht geschieht, habe ich das Gefühl, es geht so. Und da, wo es notwendig ist, ist der direkte Kontakt jederzeit herstellbar.
Wie sieht denn die Zukunft der Musikschule aus?
Ja, wir müssen jetzt einen Neuaufbau wagen. Etwas, was ich vor 5, 6, 7 Jahren nicht zu träumen gewagt hätte, dass so etwas passieren könnte. Ich hielt die Kreismusikschule Bitburg-Brümm für eine unerschütterliche kulturelle Einrichtung hier im Kreis. Das tue ich immer noch, aber mit anderen Augen schaue ich drauf, weil 2 Jahre lang die jungen Menschen den Kontakt zur Musik fast verloren haben. Die Vereine haben enorme Probleme, die Musikvereine, die ja für uns kulturtragend sind hier im Eifelkreis. Und dieser Schaden, der durch Corona entstanden ist, ist schwer zu beheben. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen das Ganze von null an und von neu an wieder aufbauen. Über die kleinsten Kinder, die jetzt in die Kindergärten gehen, den Kontakt wiederherstellen zur Musikschule und dann wieder an die Musikvereine, an die Musik generell heranführen.
Was bedeutet Ihnen Musik?
Ist das Zentrum meiner Denke. Sie ist das Zentrum meines Lebens. Es dreht sich eigentlich alles um Musik. Selbst wenn ich im Fußball unterwegs bin, ist die Musik immer dabei. Ich kann nicht sagen, das eine oder das andere. Es ist immer beides. Wenn ich Veranstaltungen vorbereite, gehen die Gedanken immer mal quer über den Fußball. Was ist notwendig? Was müsste ich tun fürs Wochenende? Was kann ich tun in der Nachbetrachtung von Spielen für unsere Schiedsrichter? Und wenn ich irgendwo im Stadion sitze, denke ich immer wieder an schöne Musik oder an Veranstaltungen hier in der Musikschule.
Ja, wirklich sehr interessant, diese Verknüpfung. Also es hat mich sehr überrascht, dass ich das gelesen habe. Wie sehen Sie die Zukunft in der Eifel in Bezug auf Kultur und Sport? Weil Sie eben schon die Vereine angesprochen haben, die durch Corona ja auch gelitten haben.
Ja, ich glaube, wenn wir die Kurve kriegen und das Ganze sich neu aufbaut, dann besteht da eine Chance auf wirklich auf eine positive Entwicklung. Wir dürfen aber nicht verkennen, dass in dieser Zeit viele junge Menschen auch andere Wege gefunden haben, abseits der Musik, und auch andere Beschäftigungen und erfüllende Tätigkeiten gefunden haben in ihrer Freizeit. Deshalb ist es schwer, jetzt wieder Menschen davon zu begeistern und ihnen klarzumachen, dass die Musikerziehung ein ganz wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsbildung von Menschen sein kann. Und es nicht einfach nur etwas Elitäres ist, sondern es ist einfach ein Lernprozess in der Persönlichkeitsentwicklung und den darf man nicht verkennen. Ich würde jeder Familie sehr, sehr herzlich ans Herz legen wollen, dass sie sich zumindest damit beschäftigen, ob das für ihre Kinder sein kann.
Ja, ich finde interessant, dass Sie sagen, es ist persönlichkeitsbildend.
Ja, das ist es, weil sie sich mit sich selber auch viel beschäftigen müssen. Sie lernen, eine Partitur zu lesen. Sie lernen als junger Mensch, sich mit einer Aufgabe zu beschäftigen, die auch ein Ziel hat. Wenn Sie dann in die Ensembles hineinkommen, lernen Sie Teamfähigkeit. Sie müssen die Verkehrsregeln beachten innerhalb eines Teams. Der Kopf ist immer dabei, das Denken, auch das nach Lösungen suchen, um etwas dann doch zu bewerkstelligen. Der Umgang mit Lampenfieber, mit Prüfungsstress, mit Hürden, die Ihnen im Leben automatisch begegnen. Menschen, die viel Musik machen und viel öffentlich auftreten, lernen nahezu unbemerkt auch den Umgang mit Stress und mit Lampenfieber.
Was würden Sie jungen Menschen raten, die erfolgreich in Musik oder im Sport sein wollen?
Dass sie sich der Musik nähern und würde ihnen wünschen, dass sie Eltern haben, die diesen Wind erkennen und ihn nicht zur Seite schieben, weil es vielleicht zu stressig ist, dass Kinder jetzt auch noch Musik nebenbei machen und gefahren werden müssen etc., sondern dass es eine Einheit ist zwischen Eltern und Kindern und dass man erkennt, dass Musik etwas unglaublich Wichtiges im Leben sein kann.
Was würden Sie sich für die Eifel wünschen?
Dass sie sich weiterhin so gut entwickelt. Vor 20 Jahren hatte man das Gefühl, oder vor 25 Jahren, muss ich fast sagen, dass man vorsichtig damit umgehen soll, dass man aus der Eifel kommt. Aber als ich dann merkte, welche unscheinbar oder unfassbaren Schätze wir auch hier in der Eifel haben, bin ich da sehr selbstbewusst mit umgegangen. Ich finde, die Eifel hat sich gut entwickelt und es wird auch viel mehr von anderen Menschen erkannt, was es bedeutet, in einer solchen Region leben zu dürfen.
Und dann haben Sie ja noch ein Projekt, nämlich eine Veranstaltungsreihe, die Sie machen.
Sie meinen die Talkreihe Einblicke?
Ganz genau.
Ja.
Ja.
Das war meine Idee, als ich Kulturamtsleiter wurde 2009, war mir klar, dass irgendeine Veranstaltung mit einer entsprechenden Außenwirkung zum Kulturamt hinzukommen muss. Und diese Einblicke, die haben sich bewährt. Sie sind eine Gesprächsreihe oder es ist eine Gesprächsreihe geworden mit prominenten Menschen aus verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft. Und es zieht Menschen an. Nicht nur aus dem Eifelkreis, sondern weit darüber hinaus. Und ich freue mich über diese Entwicklung. Macht mir großen Spaß, das vorzubereiten. Und insbesondere, weil ich merke, dass es Wirkung erzielt bei den Menschen hier im Eifelkreis.
Wie ist es denn dazu gekommen? Also Sie hatten ja Gregor Gysi da, Sie hatten den Herrn Jauch da. Ja. Kannten Sie die schon vorher? Haben Sie da Kontakt?
Nein. Das ist entstanden über die Jahre. Ich habe begonnen damals mit Dr. Theo Zwanziger, der war Präsident des Deutschen Fußballbundes. Das lag ja nahe. Ja. Ich war sehr nah an ihm dran und das war easy, ihn zu bekommen. Aber dann hat es sich so entwickelt, auch insbesondere über die Politiker. Und das wurde eine Veranstaltungsreihe, die Menschen anzog bis heute. Und ich merke, wenn ich mit einem neuen Gast in die Öffentlichkeit komme, dann merke ich, dass das Interesse weckt. Ich sehe es am Kartenvorverkauf, dass relativ schnell die Karten alle weg sind. Und das freut mich. Und ich finde, es ist doch schön, dass prominente Menschen in ihren Bereichen etwas leisten, was Menschen anzieht, dann auch hier in die Eifel kommen, nach Bitburg. Mhm. Und wir, nämlich hier die Eifler, die Möglichkeit haben, einfach einmal hineinzuhören in das Leben dieser Menschen.
Also Sie holen die Welt in die Eifel?
Ein Stück weit, weil mich fasziniert, nichts ist so, sagen wir es andersherum, nichts ist so faszinierend wie das Leben.
Finde ich auch.
Und dieses Leben ist so individuell. Und wenn ich mit einem Menschen über sein Leben spreche, dann sind so viele Facetten, die mich so interessieren und faszinieren. Mich fasziniert es und ich freue mich, dass es andere Menschen ebenso fasziniert.
Ja, das geht mir genauso.
Ja.
Ja, aber interessant, dass Sie dann halt noch so ein Standbein sich nochmal getraut haben, nochmal was ganz anderes. Sie sind ja jetzt nicht, als Journalist liegt es ja nahe.
Nein, aber ich bin ein Bühnenmensch.
Ja, ja.
Das muss man sehen. Man kann auch so eine Rampensau. Ja, da ist was dran, das gebe ich dann zu. Deshalb suche ich die Bühne natürlich. Ich bin kein Mensch, der sich hinter Akten vergräbt, sondern ich muss nach draußen. Und deshalb diese Außenwirkung der Einblicke, das tut nicht nur hier unsere Verwaltung gut, weil wir etwas haben, was eben über das hinausgeht, was wir sonst anbieten, sondern das tut auch mir persönlich gut und auch den Menschen, die in die Veranstaltungen kommen.
Mhm. Weil Sie Leute inspirieren wollen auch.
Ja, mal zuzuhören, einfach mal 90 Minuten da zu sitzen, nur mal zu hören, wie ist die Lebensgeschichte eines anderen Menschen, eines prominenten Menschen. Und da geht's nicht immer nur schickimicki zu und über die Erfolge, sondern im Gegenteil, die andere Seite der Medaille, die interessiert mich viel mehr. Was steckt hinter dem Erfolg einer Person? Wie ist es dazu gekommen? Welche Schwierigkeiten musste er überwinden? Welche Einsichten und Ansichten hat er gewonnen im Laufe seines Lebens? Und das ist das, was mich fasziniert.
Ja, das geht mir aus.
Herzlichen Dank an den legendären Fußballschiedsrichter und Leiter der Musikschule Bitburg, Herbert Fandl, für das Gespräch. Das war's für diese Woche beim Eifel-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt den Podcast doch an alle Leute, wo ihr denkt, sie sollten den Podcast unbedingt auch hören. Für Lob, Kritik, Themenvorschläge und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, besucht bitte meine Website unter www.eifelpodcast.de. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Mein Name ist Julia Kunze. Bis dahin bleibt neugierig auf die Eifel. Tschüss!